Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen gleich jemanden, warum er sich gerade jetzt für das freie Künstlerdasein entschieden hat. Dann wollen wir wissen, wie es dazu kam, dass der Sohn von Sophia Loren mit seiner 86-jährigen Mutter einen Film für Netflix dreht. Und wir planen das Nachtleben neu. Was müssen wir da bei Twitter lesen? Hallo, mein Name ist Tobias, ich bin 38 und habe einen 20 Monate alten Sohn und gerade habe ich meinem Arbeitgeber mitgeteilt, dass ich nach der Elternzeit nicht dorthin zurückkehren werde, weil ich zukünftig von der Kunst leben will. Tobias Vogel hat das geschrieben bei Twitter. Bei Twitter und Instagram ist er eigentlich besser bekannt unter dem Namen Krieg und Freitag, hat dort 73.000 Follower bei Twitter und zeichnet ganz besondere Strichfiguren, die meistens einen guten Spruch auf den Lippen haben. Und was mir besonders gefiel, eines seiner Strichmännchen verlässt die Szene mit dem Satz, der für dieses, glaube ich, nervenaufreibende 2020 einfach passt. Schau, Leute, ich schaue mir das restliche Jahr in der Zusammenfassung an. Guten Abend, Herr Vogel.
Ja, guten Abend.
Wir rufen Sie auch an, nicht nur wegen Ihrer tollen Strichmännchen und den coolen Sprüchen, sondern weil Sie sich was trauen. In der, ich würde mal sagen, härtesten Zeit überhaupt für die Kunst. Sie verlassen nämlich den Brotjob, den auch Kafka hatte, Versicherungsangestellter,
ja,
und werden freier Künstler. Warum?
Naja, ich habe ja jetzt eine relativ großzügige Elternzeit hinter mir. Also bin jetzt bereits seit 2 Jahren in Elternzeit und konnte diese Art zu leben und sein Einkommen so zu generieren, jetzt mal eine ganze Zeit lang ausprobieren. Und das hat sich als relativ solide Einkommensquelle erwiesen. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sich das mit Corona sonderlich ändern wird. Und außerdem habe ich mich in diese Art zu leben verliebt und kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, jetzt plötzlich wieder in so einen gesettelten, unkreativen Job zurückzukehren.
Aber auch aus der Versicherungswirtschaft kann man vielleicht irgendetwas schöpfen, oder? Ich meine, es steht sicherlich für alles Mögliche, aber nicht für Kreativität und Individualismus. Aber konnte man trotzdem auch daraus schöpfen, aus diesem Job?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt sehr viel im telefonischen Kundenservice gearbeitet und da muss man schon auch mal kreativ und spontan sein und relativ aus dem Stegreif Lösungsvorschläge parat haben. Und ich denke schon, dass ich einiges daraus mitgenommen habe. Und nichtsdestotrotz bin ich dann irgendwann am Ende meines Weges dort angekommen.
Was nimmt man denn mit aus der Versicherungswirtschaft für das Künstlerdasein?
Also wie gesagt, Spontanität. Hm.
Das kann man auch woanders ausprobieren,
das kann,
oder?
Durchaus sein. Ja. Das war jetzt halt mein Weg. Also ich kann mir vorstellen, dass andere Jobs auch inspirierend sein können. Das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, aber bei mir war es eben so.
Sie sind ja schon inzwischen erfolgreich mit Ihren Cartoons. Deswegen kann man die Frage sicherlich nicht so einfach allgemein beantworten. Aber dennoch, also Corona hat der Kunst einen Großteil ihrer Öffentlichkeit genommen und damit auch der Verdienstmöglichkeiten. Ja, für hunderttausende Künstlerinnen und Künstler. Würden Sie jemandem empfehlen, sich jetzt für das Künstlerdasein zu entscheiden?
Es kommt sehr stark darauf an. Also wenn der Fokus darauf liegt, dass man durch die Lande zieht und auf irgendwelchen Bühnen auftritt, dann würde ich vermutlich eher zur Vorsicht raten. Aber wenn es so ist wie bei mir, dass man mehrere Standbeine hat, also dass man beispielsweise auch Originalbilder verkauft, Bücher verkauft, Merch verkauft, dann kann es durchaus sein, oder bin ich zumindest relativ optimistisch, dass das auch mit Corona weiterläuft.
Also Merch, das heißt auch, dass man sich als Künstler ein bisschen kommerzialisieren muss, noch stärker als vielleicht zuvor?
Ich selber bin ja nie unkommerziell gewesen. Das ist ja nicht avantgardistisch, was ich mache, sondern das ist ja schon für ein breites Publikum. Und deswegen war das für mich ein vollkommen logischer Schritt, dass das für, etwas abseitigere Künstler vermutlich etwas schwieriger ist, diesen Weg einzuschlagen. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen, ja.
Hm. Aber ist es vielleicht ein Hinweis an viele Künstlerinnen und Künstler, tatsächlich sich stärker zu vermarkten?
So pauschal kann ich das nicht sagen. Also das Das ist für mich sinnvoll und ich finde das für mich auch völlig in Ordnung, solange das, was ich anbiete, jetzt nicht völlig randschmeißerisch ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es andere Künstlerinnen und Künstler gibt, die sich damit ihren Ruf ruinieren. Das weiß ich nicht so genau. Also so richtig pauschal beantworten kann ich diese Frage eigentlich nicht.
Und wie hat jetzt Corona letztlich auch Ihre Kreativität, Ihre Szenen, Ihre Dialoge, auch, sage ich mal, das Leben Ihres Strichmännchens verändert?
Also Corona war tatsächlich häufiger Thema in meinen Cartoons. Irgendwann war dieses Thema für mich dann aber auch abgefrühstückt. Da gab es da nicht mehr so viel zu sagen. Und jetzt glaube ich, dass ja, die Cartoons, die ich erfinde, ziemlich unabhängig von dem sind, was jetzt zumindest im Zusammenhang mit Corona in der Welt passiert. Also es ist immer müßig, sich die Frage zu stellen, ob man das sich auch so erdacht hätte, wenn das Weltgeschehen ein anderes gewesen wäre. Das weiß ich nicht. Aber naja, nichtsdestotrotz war Corona jetzt relativ lange kein Thema mehr in meinen eigenen Werken.
Also ich frage mich gerade, was jetzt eigentlich das schönste Cartoon. Also ich habe so viele vor mir liegen. Ich kann mich irgendwie gar nicht entscheiden. So als Abschluss unseres Gesprächs. Also ich mag sehr natürlich jetzt für diese Uhrzeit sowieso den großen gelben Mond. Da sitzt diese Katze davor, wo man nur den Rücken der Katze sieht. Und die sagt dann einen Satz, glaube ich, den viele nachvollziehen können. Es gibt eine Situation, wo man einfach so einen Satz sagen muss. Ne? Also ich heule jetzt den Mond an. Es ist doch eh alles wurscht.
Ja.
Das mochte ich sehr. Oder aber vielleicht ein kleiner Seitenhieb auf den Kunstbetrieb. Dieses Strichmännchen mit ausgebreiteten Armen auf einem weißen Blatt. Und dann steht dann ganz groß drauf, hier kommt irgendwann ein teures Ölgemälde hin.
Ja, davon gibt es tatsächlich ein Poster.
Ah, okay.
Beziehungsweise einen Kunstdruck.
Also auch das kann und soll man sich bitteschön auch kaufen. Also.
Ja, sehr gerne, da sage ich nicht nein.
Tobias Vogel alias Krieg und Freitag. Bei dem Namen bleiben Sie aber auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Name hat sich als äußerst zugkräftig erwiesen. Der fasziniert die Menschen. Das hätte ich vorher auch nicht erwartet. Aber
das war die klassische Autokorrektur, dass die das entstanden ist, glaube ich. Ne? Krieg und
genau, ich wollte Krieg und Frieden tippen und Freitag wurde dann als drittes Wort vorgeschlagen. Und
warum nicht, haben Sie es gedacht dann? Ne? Ja. Tobias Vogel, Cartoonist, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur in dieser Nacht hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Und wir kommen zu ägyptischen Mumien. Die zeugen ja davon, dass man bestimmte Menschen für die Ewigkeit konservieren wollte. Nicht nur Herrscher, sondern auch andere unbekannte Menschen, aber auch natürlich die ja auch einer bestimmten Schicht zugehörig waren. Früher wickelte man Mumien zu Forschungszwecken einfach aus. Also das ist schon über 100, 150 Jahre her, was natürlich heute niemand mehr macht. Heute nutzt man Computertomographie und 3D-Modelle, um Mumien zu erforschen, sowie beim international vernetzten German Mummy Project, also Mummy für Mumie. Dieses Projekt nimmt seit 15 Jahren sich Mumien vor, schiebt sie in die Röhre und gerade veröffentlicht ein Forschungsbericht über 3 Mumien, 2 davon in Dresden, in den staatlichen Kunstsammlungen. Und die sind etwas ganz Besonderes, diese Mumien. Angeschaut hat sie sich Wilfried Rosendahl, er ist Direktor des Reis-Engelhorn-Museums in Mannheim und einer der führenden deutschen Experten in Sachen Mumien und Projektleiter des eben schon erwähnten German Mummy Project. Schönen guten Abend.
Hallo.
3 Mumien also, die jetzt im Mittelpunkt Ihres Interesses stehen. Was sind das für 3 Mumien? Was macht sie so besonders?
Na, diese 3 Mumien sind deswegen besonders, weil sie besonders schön sind. In einer Hinsicht, es sind Mumien aus dem 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus. 2 davon befinden sich in der Skulpturensammlung in Dresden. Das Spannende ist, sie sind 1615 in Saqqara in der berühmten Totenstadt gefunden worden und bereits 1728 nach Dresden gekommen, also historisch schon sehr spannend. Und sie sind unglaublich schön, das heißt, sie haben Leichentücher, sie haben ein gemaltes Porträt, man sieht den Körper, man sieht Goldschmuck, man sieht Ornamentik. Also ägyptische Mumien haben eine spannende und sicherlich total schöne und interessante Ästhetik. Diese Mumien sind da die Krönung, möchte ich fast sagen.
Und was unterscheidet Sie von anderen Mumienfunden, weil Sie gerade vieles aufgezählt haben wie Porträt und Schmuck? Die anderen Mumien sind etwas nüchterner?
Genau, die Mumien aus diesen älteren zurückliegenden Kulturphasen Ägyptens sind zwar auch aufwendig in Särge gebracht und die sind auch schön mit Hieroglyphen und Ornamentik versehen, aber nicht in dieser Form, vor allem nicht mit diesen Mumienporträts, weil da schaut einen ja ein Gesicht an. ein menschliches Gesicht, was ganz spannend ist. Bei den Mumien aus zurückliegenden Zeiten haben wir häufig vollständig bandagierte Körper, die aber keine Mumienporträts oder Gesichtszüge zeigen. Da müssen wir mit dem Computertomographen hineinschauen, sehen, was ist innen drin erhalten. Und dann über die computertomographischen Daten kann man bestimmten Methoden auch wieder Gesichtsrekonstruktionen machen. Aber nicht so wie jetzt bei diesen Mumien, die einfach schon vom äußerlichen Ansehen her goldglänzend in Teilen mit einem menschlichen Gesicht, Mann und Frau jetzt in diesem Beispiel für Dresden, einen anschauen. Und da stellt einem sich gleich die Frage, sind das die Gesichter von den Menschen, die dort gestorben sind?
Allerdings, oder sind das idealisierte Gesichter? Diese Frage hat sich mir gerade gestellt. Also ich meine, wo sind die denn genau aufgebracht, diese Porträts?
Die sind natürlich im Kopfbereich aufgebracht. Also so, wie man das proportionsmäßig, körpermäßig dem Körper in dieser Umhüllung auch zugesteht. Und das ist eine spannende wissenschaftliche Frage, die uns auch interessiert.
Auf welchem Material sind die aufgebracht? Also direkt auf
dem, nein, was die Mumie umhüllt? Nein, sind in Leinentücher gehüllt und sind dann entsprechend mit Stuck versehen. Und solche Mumienporträts sind auch auf Holz aufgebracht, auf Trägermaterialien, also nicht auf das Gebinde. Aber dennoch ganz, ganz frische, lebendige Gesichter. Die Frage, hat man hier wirklich das Porträt eines Verstorbenen erhalten wollen? Ein lebensähnliches Antlitz? Oder sind es idealisierte Gesichter? Und das beschäftigt auch die Wissenschaft, auch uns. Also wir würden gerne für diese beiden, gerade Dresdner Mumien, zukünftig über die Schädelstruktur, die wir als computertomografische Datensatz haben, digital-forensische Gesichtsrekonstruktionen machen und das mal vergleichen mit diesen aufgemalten Porträts, inwieweit sich da Ähnlichkeiten oder Unterschiede ergeben, um vielleicht herauszufinden, da ist tatsächlich ein Individuum dargestellt.
Das haben Sie noch vor in der Zukunft, das noch zu vergleichen.
Das ist eine Fragestellung, die wir gerne angehen würden mit einem internationalen Team, auch wieder mit den Kollegen aus den USA.
Und das ist technisch möglich auch, das wäre durchaus realistisch.
Das haben wir hier schon verschiedentlich gemacht, auch an einer Mumie aus Südamerika, dass wir den Schädel als Computertomographie-Datensatz haben. Damit können wir dann als digitales 3D-Modell in klassisch-forensischer Methodik entsprechend rekonstruieren mit Weichteilrekonstruktion und danach ergibt sich ein ideales Passbild, so nenne ich es mal. Das sind idealisierte Bilder. Wir wissen ja nicht, ob die Menschen zur damaligen Zeit krank waren, abgemagert waren oder fettleibig waren. Das bleibt nicht erhalten. Menschen, die Menschen gut kennen, erkennen in solch einem Phantombild auch Ähnlichkeiten oder sagen, Mensch, ja, das ist er.
Und diese beiden Mumien aus Dresden, die Sie erwähnt haben, die eben so besonders gut erhalten sind und diese Porträts dort aufweisen, was sind das für Gesichter?
Typische Gesichter bei dem Mann, ein eher rötlicheres Gesicht, also man würde sagen, er war mehr in der Sonne. Er hat einen kleinen Vollbart, einen kleinen Schnauz, schwarze Haare. Bei der Frau sind es mehr mit Haartracht und Locken. Das Gesicht ist etwas blasser, aber ansonsten, so wie man sich vielleicht aus antiken Darstellungen antike Menschen in malerischer Darstellung vorstellt.
Wer waren die beiden, weiß man das?
Das wissen wir natürlich nicht. Also wir wissen nichts zu den Namen. Wir wissen aber, dass es sich wahrscheinlich um etwas höher stehende Persönlichkeiten handelt, die vergleichsweise jung gestorben sind. Also der Mann im Alter zwischen 25 und 30, die Frau zwischen 30 und 40. Sie waren jung gestorben, ohne dass wir jetzt sagen können, was genau die Todesursache ist. Die Krankheitsbilder, die wir so nachgewiesen haben, ist, dass wir beim Mann einen Zahnabszess und Karies haben und die Frau an Arthritis litt. Aber die Art und Weise, wie sie bestattet sind, wie sie mumifiziert sind, mit wie viel Aufwand, mit diesen Porträtgemälden, mit den Stuckeinsätzen, mit den Goldgeschichten, auch innen drin im computertomografischen Bild sahen wir die Mumienbretter, noch verschiedene andere Materialien. Das spricht einfach dafür, dass es nicht ein normaler sozialer Status war, sondern hoch angesehene Persönlichkeiten.
Aber ich gewinne den Eindruck, also Sie sind ja eine wirklich Mumienexperte, dass man eben doch noch immer relativ wenig weiß über die konkreten Personen, die dann mumifiziert worden sind. Warum ist denn da die Forschung noch nicht so weit?
Naja, vieles von dem, was heute uns erhalten geblieben ist, ist längst nicht das, was die Geschehnisse speichert, die im Leben oder zum Tod geführt haben. Wenn jetzt solch eine Person durch einen Trank mit Schierling vergiftet worden ist, dann kann ich das nicht so einfach am computertomographischen Bild sehen. Ich müsste hier Gewebeprobe nehmen, müsste Giftanalysen machen, toxikologische Analysen machen. Das machen wir auch an verschiedenen Mumien auch immer. Aber es gibt viele Möglichkeiten zu erkranken und zu sterben und nicht alles hinterlässt Spuren. Und das ist eben so, dass manches einfach nicht beantwortet kann. Und von daher sage ich, alle diese Mumien haben Geschichten und können mit moderner Forschung und moderner Analytik, mit zurückhaltender moderner Analytik und Forschung auch Geschichten aus dem Leben erzählen. Das sind Archive vergangenen Lebens. Und sie können es auch erzählen, was es vielleicht für Krankheiten gab, Krankheiten, die wir von heute aus kennen, Krankheiten, die wir nicht mehr kennen. Und damit ist Mumienforschung auch ein wichtiger Beitrag zur Forschung von Evolution, von medizinischen Dingen, von Epidemien, von Krankheiten.
Was interessiert Sie noch an Mumien? Was würden Sie gerne noch herausfinden?
Jede Mumie, die wir ins CT geben, sei es auch Mumienteile, wir haben mehrere schöne Beispiele von getrennten Mumienköpfen, die äußerlich eher wenig anschaulich waren, wo innen drin unglaublich tolle Ergebnisse kamen. Wir haben damit einen Mord aus dem alten Ägypten aufklären können, vor 2000 Jahren, einen Mumienkopf aus dem Nationalmuseum in Luxemburg. Wir haben festgestellt, dass dort Heilmethoden angewendet wurden, die in einem Papyri beschrieben wurden. Das heißt, da bringen sich archivalische, historische Dokumente aus dem alten Ägypten mit modernster Anthropologie zusammen. Ich habe eine südamerikanische Mumie, die hat zwei Dinge in den Händen. Die Hände liegen auf ihrem Bauchraum und in den Händen sind zwei Dinge, etwa 1 Zentimeter groß, von denen wir lange Zeit nicht wussten, was es ist. Und mittlerweile wissen wir, es sind menschliche Milchzähne. Und das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Man fragt sich, sind das ihre Milchzähne? Die Frau war etwa 40 bis 50, sie hat in Peru gelebt vor 500 Jahren.
Oder von ihrem Kind?
Milch-Enkelkinder. Ja. Und dann ist natürlich fremde Kultur, 500 Jahre zurück, nie ein Europäer gesehen. Und was machen europäische Eltern, Großeltern mit Milchzähnen ihrer Kinder? Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich habe die Milchzähne meiner Kinder und meine Eltern haben meine Milchzähne
gesammelt. Fein ordentlich gesammelt in einem kleinen Kästchen,
ja,
oder?
Das ist natürlich, dass das so schnell Dimensionen von 500 Jahren und fremden Kontinentkulturen überbrückt werden durch eine wissenschaftliche Erkenntnis, das finde ich immer wieder faszinierend.
Weil Sie diese Brücke zu Europa gerade geschlagen haben oder, ich sage jetzt mal, zur westlichen Welt, diese beiden Mumien, die ja in Dresden zu sehen sind, die Sie jetzt besonders gerade untersucht haben, sind im frühen 18. Jahrhundert angekauft worden, richtig? Aus der Zeit August
des
Starken?
Genau, 1728.
Und angekauft worden. Also da ist tatsächlich Geld geflossen. Gab es da einen Kunstmarkt, einen Mumienmarkt, wo man sowas ankaufte damals?
Also es entwickelte sich in der Zeit so eine Ägypten-Faszination. Es war die Zeit die ersten Ägyptenreisenden und natürlich ist man auf diese verstorbenen Körper gestoßen. Das war in sich eine Faszination. Dann hat man festgestellt, die haben ja auch noch ein recht lebendiges Antlitz, vor allem wenn sie so schön gestaltet sind wie die Dresdner. Aber auch die anderen Mumien, die Körper waren ja da und es gab dann eine Sammelfaszination fürs Ägypten. Wir haben aber auch einen anderen Aspekt, nämlich die medizinische Verwendung von ägyptischen Mumien als Allheilmittel, als Mumia Aegyptiaca Vera, was lange Zeit verwendet worden ist als etwas, was gegen alles hilft, schwarz und zermahlen. Also viele der Mumien sind nicht in Museen gelandet, sondern sind zermörsert worden als Allheilmittel in alten Apotheken. Oder manche dieser Mumien in Leinenbinden gehüllt und mit Bitumen getränkt sind in Zügen verfeuert worden, damit die Dampflokomotive fährt.
Aber meine Frage zielte eher in die Richtung, inwieweit es auch solche Fälle gab, wo zum Beispiel Ägypten heutzutage sagen würde, so wie bei der Nofretete, wir wollen es zurück.
Also das ist mir für Mumien so nicht bekannt, also vor allem nicht für Mumien aus diesen alten Zeiten. Wir haben ja enge Zusammenarbeit mit den Ägyptologen, ja, auch in Kairo, auch jetzt in dem Beispiel und in anderen Dingen. Da ist ein reger Austausch. Also mir persönlich ist jetzt nichts bekannt, dass aus Ägypten irgendwo eine Forderung gekommen ist, diese Mumie hätte ich gerne zurück. Letztendlich ist ja die Mumie an sich nur ein Teil eines Grabensembles und das gehört ja alles zusammen. Also da müsste man dann auch die Mumie und die gesamten Grabbeigaben entsprechend zurückgeben. Aber das ist mir auch von den Kolleginnen und Kollegen aus den ägyptologischen Museen nicht bekannt. Die Nofretete ist da ein berühmter und sehr öffentlicher Fall.
Also die Herkunftsdebatte wird bei Mumien nicht geführt?
Bei ägyptischen Mumien jetzt nicht. Für Mumien aus Australien gibt es entsprechende Rückforderungen. Auch dort gibt es eine Mumienkultur. Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo Mumien herkommen, wie die Herkunftsländer damit umgehen. Südamerikanische Mumien gibt es auch in vielen Museen, aber auch hier gibt es einen regen Austausch mit den südamerikanischen Kolleginnen und Kollegen, auch mit den entsprechenden Nationalmuseen und zusammen gemeinschaftliche Forschung. Da ist mir jetzt auch nicht direkt bekannt, dass es da Rückforderungen gibt. Aber die internationale Wissenschaftscommunity dazu ist im sehr engen Austausch und über Länder und Sprachgrenzen hinweg. Da geht es um den Erkenntnisgewinn und die gemeinsame Forschung. Das sieht man ja auch an solchen internationalen Veröffentlichungen.
Das heißt, die Mumien sind weitestgehend aus Ihrer Sicht jedenfalls rechtmäßig auch in westliche Museen gekommen, ja?
Was wir heute unter rechtmäßig und Recht verstehen, hatte ja damals eine ganz andere Sichtweise. Ich weiß nicht, wie diese Mumien aus diesen Gräbern gekommen sind. Letztendlich werden sie aus ihrem Grabkontext genommen sein. Und das würden wir sicherlich heute ganz bestimmt nicht machen, solche Gräber zerstören oder stören und sie aus dem Grabkontext rausnehmen. Heute bewahren wir es vor Ort und wenn Mumien-Neufunde gemacht werden, gerade auch in Ägypten, wird das ja entsprechend vor Ort verwaltet und bewahrt, da wo es auch hingehört.
Wilfried Rosenthal, Direktor des Reichs-Engelhorn-Museums in Mannheim und Projektleiter vom German Mummy Project, so heißt dieses internationale wissenschaftliche Projekt, das jetzt drei Mumien ganz besonders untersucht hat und das auch online veröffentlicht hat. Und zwei dieser Mumien sind, na gut, im Moment mit November ist es schwierig, weil die Museen ja zu sind, aber ab Dezember hoffen wir doch einfach mal, dann in Dresden auch wieder zu besichtigen. Und auch das Reichs-Engelhorn-Museum öffnet ihr hoffentlich dann wieder ab Dezember. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Dankeschön für das Gespräch.
Gerne, bitte.
Die Kinos sind zu, also schauen wir auf die Streaming-Dienste und stellen zwei neue Filme vor. Ein neuer Film bei Netflix von Eduardo Ponti, den er einfach mit seiner Mutter besetzt hat, nämlich mit Sophia Loren, inzwischen 86 Jahre alt. Sie spielt in diesem Film Du hast das Leben vor dir, so heißt er, eine Holocaust-Überlebende, die in Bari die Kinder von Prostituierten aufnimmt. Diesmal ist aber ein ganz besonderes Kind dabei, das sie erstmal nicht aufnehmen will.
Manche sagen, alles wäre festgeschrieben und man könnte nichts ändern. Ich heiße Mohammed, aber alle nennen mich Momo. Ich bin weise. Ich werde alles ändern.
Dr. Aschmann, wer ist der, dieser Momo, der Mohammed?
Er versucht eigentlich, sich schon durchzuschlagen, wie das halt manchmal bei Kindern ist, die Straßenkinder sind oder die keine Eltern mehr haben. Versucht er, sein Leben ohne die Hilfe anderer zu lösen. Und da passt es ihm gar nicht, dass da diese alte Dame ihn in so ein Drecksloch, wie er es nennt, einsperrt und irgendwie versucht, einen anständigen Jungen aus ihm zu machen. Und es dauert dann eben eine Weile, bis diese beiden, bis Madame Rosa und eben auch dieser Junge, bis dieser Momo dann irgendwie zueinander finden, weil Momo eigentlich ganz gut davon lebt, dass er Drogen verticken kann und ist damit eben auch sehr, sehr erfolgreich. Aber so ganz langsam gibt es dann eben doch eine Annäherung zwischen den beiden und dann merkt er eben auch, diese alte Frau, die hat was. Ich meine, plötzlich kommen die ganzen Erinnerungen an Auschwitz wieder hoch. Sie versteckt sich immer unten im Keller. Manchmal ist sie wieder starr und dann verspricht Momo ihr, falls sie jemals wieder von Ärzten abgeholt wird, weil sie erinnert sich eben an die schrecklichen Experimente in Auschwitz an Menschen von Ärzten, dass er dafür sorgen wird, dass sie nicht wieder irgendwie was mit Ärzten zu tun haben wird.
Also wird das eine Art Freundschaft zwischen den beiden?
So kann man das sagen. Das wird auf jeden Fall eine Freundschaft. Und das ist das ganz Interessante. Natürlich denkt man, wenn Sophia Loren die Hauptrolle spielt, dass das in erster Linie ein Film über sie ist. Aber da der Film eigentlich auch von Momo erzählt wird, auch auf so eine ganz unsentimentale Art und Weise. Und wie gesagt, die beiden können sich am Anfang überhaupt nicht verstehen. Es ist kein sentimentaler Film. Es ist nicht so eine Hollywood-Dramaturgie. Zwei, die sich am Anfang nicht ausstehen können und am Ende dann die allerbesten, tollsten Freunde werden. Also so funktioniert das hier nicht. Dieser Film von Eduardo Ponti erzählt da schon sehr viel subtiler.
Heute Abend haben wir viele verschiedene Menschen, die an diesem Gespräch beteiligt sind, unter anderem auch die vierjährige Tochter von Jörg Taschmann. Denn wir sind über Internetleitung verbunden, diesmal nicht im Studio, denn die junge Lady möchte ja auch betreut werden. Also die ist jetzt da ein bisschen mit dabei. Aber dennoch will ich natürlich sehr gerne wissen, wie Sophia Loren, die jetzt inzwischen, wie gesagt, 86 Jahre alt ist, diese Rolle spielt. Was hat sie für eine Ausstrahlung in diesem Film?
Also es ist schon beeindruckend. Ich habe sie ewig nicht mehr gesehen. Das ist schon eine alte Dame. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie 20 Jahre jünger aussehen würde oder so. Und ihr Gesicht ist so ein bisschen eingefallen. Sie ist irgendwie so stark geschminkt. Die Augen, auch die Augenbrauen kommen da so übergroß zum Vorschein. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, sie so zu sehen. Wenn man das aber mal getan hat, ist man schon auch beeindruckt, wie agil sie das alles noch spielt und wie fit sie irgendwie auch ist und auch körperlich eben, weil der ganze Film fängt ja damit an, dass sie überfallen wird von dem Momo auf so einem Markt, der ihr dann einfach Antiquitäten klaut. Und da war ich von ihrem Spiel schon sehr beeindruckt, zumal sie diese Figur eben sehr schnoddrig spielt, sehr unsentimental spielt. Und das alles nimmt einen dann sehr für diesen Film ein. Und Eduardo Ponti ist ja immerhin ihr Sohn, der da Regie geführt hat. Und ich hatte mir am Anfang wirklich Sorgen gemacht, dass das dann vielleicht doch ein Film ist, ja, wo der Wunsch, nochmal einen Film mit ihr zu machen, größer ist als das Ergebnis. Aber sie ist wirklich stark und in Amerika reden natürlich alle schon wieder von Oscar und dass sie auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung kriegen wird. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil sie ist wirklich sehr beeindruckend.
Sophia Loren also jetzt zu erleben bei Netflix in dem Film Du hast das Leben vor dir. Live Ahead in der Regie von ihrem Sohn, von Eduardo Ponti. Und der zweite Film, über den wir reden, auch bei einem Streamingdienst, logischerweise jetzt im November, wo die Kinos zu sind, bei einem kleineren Streamingdienst Mubi, über den reden wir noch. Aber erst einmal der Film selbst, Nova Lituania aus Litauen von Karolis Kaupinis. Und da geht es um Litauen, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, bedroht von allen Seiten. Da kommt auch ein Geografieprofessor ins Spiel, den es wirklich gab, der Pläne entwickelte für die Litauer in Afrika, ein neues Leben aufzubauen. Was wird da genau erzählt?
Also es spielt 1938 und kurz nach der Münchner Konferenz, also ein kleines Land wie Litauen weiß, im Extremfall springen wir hier über die Klippe und Litauen wird bedroht einmal von Nazi-Deutschland, die wollen das Memelland wieder haben, dann von Polen, die sich Vilnius ja schon einverleibt haben. Und eben auch von der Sowjetunion, die irgendwann auch wahrscheinlich territoriale Ansprüche geltend machen, weil ja Litauen zu Russland gehört hatte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Und nun gibt es eben diese Lösung, wir kaufen einfach irgendwo Land, irgendwo in Afrika und versuchen die wichtigsten Leute unserer Bevölkerung in eine Art Ersatz-Litauen zu bringen, damit wir kulturell überleben können. Das ist der wahnsinnige Plan eines Professors und bei einem ehemaligen Ministerpräsidenten findet er da auch irgendwie hohes Interesse.
Ein litauischer Film über eine litauische Emanzipationsgeschichte. Was lernen wir da als Außenstehende?
wenn man so eine Geschichte erzählt und der wird so um streng schwarz-weiß erzählt, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache so wirklich so einen strikt historischen Film daraus oder aber das wird irgendwie doch so ein bisschen durchgeknallt und es ist weder das eine noch das andere. Also mir ist dann der Humor irgendwie viel zu trocken. Also lachen oder lächeln konnte ich da nicht ein einziges Mal und dann wird es eben doch wieder so ein Kunstfilm, so ein europäischer Arthouse-Film und man muss so viel wissen über litauische Geschichte, um irgendwie durchzublicken, was ist hier vielleicht Wahrheit, wo haben sie vielleicht nachgeholfen und das erklärt der Film eben alles nicht. Also auf der einen Seite spricht er ein internationales Publikum an, aber gibt überhaupt keine Informationen preis. Und das ist dann schon ein bisschen irritierend, wenn ich mich danach erstmal durch Wikipedia arbeiten muss, um genau herauszubekommen, wie sah Litauen 1938 eigentlich aus.
Und dann ist dieser Film ja zu sehen bei einem Streamingdienst, bei einem kleinen Arthouse-Streamingdienst, Mubi. Was ist da das Besondere an diesem Streamingdienst?
Das Besondere an Mubi ist, der Film ist jetzt genau seit dem 9. November eingestellt worden und der wird genau 30 Tage da bleiben. Es gibt immer 30 Filme bei Mubi zu sehen. Das sind streckenweise so neue Filme, wie eben jetzt dieser litauische Film. Das nennen sie dann ein Mubi-Special. Es gibt aber auch Klassiker. Man kann beispielsweise gerade Filme von G.W. Papst sehen oder so. Und nach 30 Tagen verschwinden die dann aber wieder und werden immer wieder neu gemacht. Das ist eben so ein Kuratorium-Prinzip. Und das ist schon sehr interessant, weil gerade so auch kleinere Filme, wie jetzt dieser litauische, die nirgendwo im Kino laufen würden. Der hat eine gewisse Festivalkarriere hinter sich. Aber die haben dann eben auch eine Chance, eben doch ein internationales Publikum zu erreichen.
Nova Lituania, also dieser Film aus Litauen, dieser kleine Film, schwarz-weiß, mit einer durchaus beeindruckenden, auch historischen Referenz über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, zu sehen bei Mubi, bei diesem Streamingdienst, 30 Tage lang jedenfalls, und dann bei Netflix, ich vermute mal deutlich länger, Du hast das Leben vor dir, Life Ahead von Edoardo Ponti mit Sophia Loren, die also wieder zurückkommt und in diesem Film zu erleben ist. Jörg Taschmann hat für uns diese beiden Filme vorgestellt, gemeinsam mit seiner kleinen Tochter. Ich vermute mal, jetzt ist nach der Aufregung auch ein bisschen Schlafenszeit angesagt, oder?
Das hoffe ich doch stark.
Dann wünsche ich eine gute Nacht Ihnen beiden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Wirwig.
Israelische Archäologen haben erstmals Überreste eines befestigten Baus aus der Zeit des biblischen Königs David auf den Golanhöhen gefunden. Die Festungsanlage aus dem 11. bis 10. Jahrhundert vor Christus liegt nach Angaben der antiken Behörde auf strategisch wichtigen Anhöhen. Die Forscher nehmen an, dass es sich um ein Fort der Geschuriter handelt. Sie waren laut biblischen Berichten Verbündete Davids, die damals den südlichen und zentralen Golan beherrschten. International waren die Golanhöhen Mitte des 20. Jahrhunderts als Teil Syriens anerkannt, bevor sie 1967 im Sechstagekrieg von Israel besetzt und 1981 annektiert wurden. Die Corona-Pandemie hat neben allem Negativen auch positive Nebenwirkungen. Denn durch die verordnete Kontaktarmut erlebt das Briefeschreiben und Kartenschreiben eine Renaissance. Jede und jeder Zweite in Deutschland plant die Weihnachtspost fest ein, ergab eine heute veröffentlichte Online-Befragung des Marktforschungsinstituts InnoFakt. Das sei für die meisten der 1000 Befragten zwar Tradition, aber fast ein Fünftel wollen sich wegen der Pandemie auf jeden Fall Zeit nehmen und Weihnachtsgrüße schicken oder sogar mehr Karten als früher schreiben. Der Fonds der darstellenden Künste fordert eine gerechtere Verteilung der Corona-Hilfen. Geschäftsführer Holger Bergmann sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, Kunst und Kultur müssten in einem ähnlichen Maße gefördert werden wie die übrige Wirtschaft. Während diese 130 Milliarden Euro erhalte, seien es für die Kultur gerade mal 1 Milliarde. Das entspreche nicht ihrem Anteil an der gesamtgesellschaftlichen Leistung, sagte Bergmann. Damit der Kulturbetrieb in seiner ganzen Unterschiedlichkeit gesichert werden könne, müsse die Förderung weiter erhöht werden. Der Fonds Darstellende Künste verfügt über 65 Millionen Euro. Gemessen an den bisherigen Antragszahlen werde das nicht reichen, so der Geschäftsführer. Der französische Fotograf Bruno Barbet ist tot. Er starb bereits am 9. November im Alter von 79 Jahren in Orbais-l'Abbaye nahe Reims. Barbet wurde in Marokko geboren und war Mitglied der Fotoagentur Magnum. In seinem 40-jährigen Berufsleben bereiste er alle Kontinente und schuf Fotoreportagen vor allem von kriegerischen Ereignissen. 2016 wurde Barbet in die Académie des Beaux-Arts gewählt. Der größte Teil seiner Sammlung befindet sich mit der Kollektion der Magnum-Fotoagentur im texanischen Osten.
Frederik Wirwig, vielen Dank. Tja, diese Nacht wäre früher voller Möglichkeiten gewesen, aber Corona hat das Nachtleben zerstört. Wie wird es aussehen nach der Pandemie? Was kommt wieder? Seit Monaten schon arbeiten 130 Leute aus der Veranstaltungsbranche, aber auch Verwaltungsleute und Forscher, Forscherinnen an einem Plan, an einem Global Nighttime Recovery Plan. So heißt er. Damit Clubs ja irgendwann wieder sicher und hygienegerecht öffnen können. Heute wurden weitere Einzelheiten vorgestellt in einer Online-Konferenz. Natalia Wasilewitsch, Sie haben sich für uns eingeloggt. Wer war dabei?
Ja, in diesem Open Call, der hat über Zoom stattgefunden, waren so um die 95 Teilnehmer. Und wirklich aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt. Also es gab Teilnehmer aus Bogotá, aus Tel Aviv, Japan, Mexiko war jemand dabei, Barcelona. Also wirklich ein sehr internationales und buntes Treffen. Und natürlich alle aus der Club- und Unterhaltungsbranche.
Und welche Strategien wurden da vorgestellt?
Ja, man muss sich diesen Global Nighttime Recovery Plan, an dem die Gruppe arbeitet, wie so eine Art Anleitung oder Handlungsempfehlung vorstellen. Der ganze Plan umfasst 7 Kapitel. 2 sind bis jetzt erschienen und in denen ging es vor allen Dingen um neue Open-Air-Strategien, also für Open-Air-Konzerte und Veranstaltungen und auch die Gestaltung von Dancefloors und Innenräumen. Und heute wurde jetzt dieses 3. Kapitel vorgestellt und das fand ich ja ganz spannend. Da ging es gar nicht so sehr um Corona und die Corona-Einschränkungen, sondern eher um ganz grundsätzliche Erneuerungen und Strategien, um das Nachtleben wieder zu aktivieren. Also da war zum Beispiel immer das Stichwort 24-Stunden-Stadt, wurde sehr häufig erwähnt. Also es ging darum, Städte zu schaffen, in denen das Nachtleben genauso sicher und aktiv funktionieren kann, wie das Leben eben auch tagsüber funktioniert. Der Initiator des Projekts, Lutz Leixenring, hat das ganz gut zusammengefasst. Vielleicht hören wir da einfach mal kurz rein.
This chapter we will look into 24-hour cities.
In diesem Abschnitt schauen wir uns die 24-Stunden-Stadt an. Es ist ein extrem wichtiges Thema, eine Stadt zu gründen, in der man sich nachts sicher und nicht verloren fühlt. Und wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, innerhalb der Branche, aber auch mit der Stadtverwaltung, mit der Politik und Akteuren, die das Nachtleben aufbauen.
Lux Leixenring, der ja auch aktiv ist in der Berliner Club Commission, wurde da klar, wie so eine 24-Stunden-Stadt aussehen soll? Also wenn man an Berlin denkt, dann denkt man bei Clubnächten eher an 48 Stunden oder noch länger. Aber
ja, das habe ich auch zuerst gedacht. Aber es gab tatsächlich 3 relativ klare Aspekte. Also ein ganz wichtiger Aspekt waren die öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, sie sollen auch nachts genauso ausgebaut werden, dass Menschen, die nachts arbeiten, sicher durch die Stadt kommen. Das ist jetzt für uns in Berlin gängig und auch gerade in Deutschland sind wir da sehr weit. Aber in vielen anderen Städten, auch in großen Städten, ist es nämlich gar nicht so selbstverständlich. Also zum Beispiel London. Seit 2017 kann man da nachts öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Und zum Beispiel in Amerika, wo die Leute oft weit rausfahren müssen, um Clubs zu erreichen, ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Nachtleben. Oder auch das Beispiel Indien wurde genannt, wo es für Frauen immer noch extrem gefährlich ist, nachts vor die Tür zu gehen. Und ein anderer Aspekt war das Thema Licht. Also wie kann man mit bestimmten Lichtkonzepten eine Stadt nachts sicherer gestalten und lebendiger gestalten? Da hat auch die Lichtdesignerin Leni Schwendinger gesprochen. Die hat auch für die Studie mitgearbeitet.
Actually, the night is a place. It is a canvas for us to.
Eigentlich ist die Nacht ein Ort, eine Leinwand, auf der wir bessere und neue Orte gestalten können. Das ist besonders wichtig für Leute, die nachts draußen sein müssen, die die Nachtschicht haben oder im öffentlichen Sektor arbeiten, genauso wie die, die die Nacht einfach nur als inspirierend ansehen. Wir müssen wirklich darüber reden, die Nacht als einen Ort anzusehen und wie man Licht als eines der wichtigsten Elemente in der Stadtgestaltung und dem öffentlichen Nahverkehr einsetzen kann.
Late and early closing hours as the chapters go on.
Das sind natürlich sehr interessante Aspekte und Perspektiven, aber dann fragt man sich natürlich, wo da die Corona-Pandemie jetzt eine große Rolle spielt, zumindest heute bei dieser Konferenz. Konnte man etwas lernen über die Situation der Clubs angesichts der Corona-Pandemie international?
Ja, im zweiten Teil der Veranstaltung gab es so eine Art Blitzlicht, wo jeder Teilnehmer mal erzählen konnte, wie eigentlich gerade die Lage zu Hause ist. Und da konnte man ganz guten Einblick bekommen. Bei mir ist generell das Bild entstanden, dass gerade eigentlich in allen Ländern die Szene sehr stark zu kämpfen hat. Aber zum Beispiel in Indien können Clubs und Bars langsam wieder öffnen. Und ich fand das sehr interessant, was der indische Teilnehmer erzählt hat, nämlich dass Corona in Indien auch dafür gesorgt hat, dass sich zum ersten Mal überhaupt mit Sicherheitskonzepten für das Nachtleben auseinandergesetzt wird. Und zum Beispiel auch, dass die Szene in Indien bis jetzt gar nicht staatlich gefördert wird. Und auch da schaut man jetzt nach neuen Wegen und Konzepten. Also es hat auch was Gutes. Und aus Japan war eine junge Teilnehmerin dabei, Kana Ito. Und die hat erzählt, dass die Clubs inzwischen wieder geöffnet sind, aber eben unter sehr strengen Maßnahmen und Regularien.
Now, most of the including clubs and bars, restaurants.
Jetzt sind die Clubs, Bars und Restaurants wieder geöffnet. Wir müssen immer Masken tragen und bevor man ein Geschäft oder ein Restaurant betritt, wird die Temperatur gemessen. Außerdem müssen wir auch jedes Mal unsere Kontaktdaten angeben.
Ja, also es könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, vor jedem Clubbesuch die Temperatur zu messen. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das bei uns so durchsetzen würde. Was ich spannend fand, die Teilnehmerin hat auch erzählt, dass sich in Japan gerade alle auf die dritte Pandemiewelle vorbereiten und dass man dafür bis jetzt auch noch keine sicheren Konzepte für das Nachtleben hat.
Ja, trotz möglichem Impfstoff wird uns, glaube ich, die Pandemie noch lange und weiter begleiten und ganz sicher werden die Clubs die letzten sein, die tatsächlich wieder in einen Normalzustand kommen können. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, diese Online-Konferenz und dieser internationale Austausch, der wirklich auch sehr hochinteressant ist, vielleicht auch für die deutschen Clubs, gibt es da etwas, was, sage ich mal, die deutsche Clubszene von internationalen Erfahrungen lernen kann?
Ja, das habe ich mich auch gefragt während der Konferenz. Und ich muss schon sagen, es ging in diesem Open Call um viele Probleme, die für uns in Deutschland nicht so relevant sind. Also zum Beispiel hat ein Teilnehmer aus Detroit darüber erzählt, dass es Probleme mit illegalen Straßenrennen gibt. Das ist ja für uns jetzt nicht so relevant. Aber nichtsdestotrotz fand ich dieses Zusammentreffen und die Kommunikation unter den Teilnehmern extrem wichtig, weil ich denke, es ist auch ein globales Problem und alle können voneinander lernen. Und ich fand auch gut, dass die mit der Erarbeitung des Global Nighttime Recovery Plans eben nicht im Hier und Jetzt bleiben, sondern in die Zukunft schauen. Weil gerade wenn die Clubszene irgendwann wieder aktiv ist, braucht es gute Strategien, damit sie wieder funktioniert und ins Laufen kommen kann. Also diese Weitsicht finde ich schon sehr wichtig.
Aber es geht ja noch weiter. Das war nicht die letzte Konferenz dieser Art, ne?
Nee, uns werden ja auch noch 4 Kapitel rausgebracht und man muss das Ganze ja auch im Gesamtkonzept anschauen und da werden auf jeden Fall noch spannende Erkenntnisse zu hören sein.
Und davon werden wir natürlich dann auch berichten. Natalia Joselewitsch, also über internationale Strategien für Clubs für die Zeit nach der Pandemie. Deutschlandfunk Kultur. Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir wissen es, spät, sehr spät stellt sich Deutschland seiner kolonialen Vergangenheit. Wir sehen in der Debatte das Ganze um die Museen. Wir sehen es beim Streit um die Umbenennung von Straßen. In Berlin das prominente Beispiel der Mohrenstraße, die ja tatsächlich umbenannt wird. Doch vergleichbare Fälle, Diskussionen, Debatten gibt es auch natürlich woanders in der Republik, zum Beispiel in Erfurt, in Thüringens Landeshauptstadt. Dort geht es um eine Straße, über die wir hier auch schon berichtet haben, nämlich das Nettelbeck-Ufer. Matthias Dell, worüber wird da genau gestritten?
Es geht darum, dass in diesem Frühjahr eine Initiative bestehend aus einer Gruppe, die nennt sich Decolonize Erfurt und der Initiative Schwarze Deutsche in Thüringen, die haben vorgeschlagen, das Nettelbeck-Ufer umzubenennen in Gerd-Schramm-Ufer. Nettelbeck ist nicht nur der Verteidiger von Kolberg, als der man ihn kennt, auch wegen dieses großen Durchhaltefilms von Veit Harlan, wo Heinrich George diese Figur verkörpert hat, sondern auch ein früher Kolonialenthusiast, ein Agent des transatlantischen Sklavenhandels, der selber auf Sklavenschiffen, Versklavungsschiffen gefahren ist und auch versucht hat, mehrere preußische Könige davon zu überzeugen, dass Kolonialpolitik super wäre. Und an seine Stelle soll Gerd Schramm treten, der ist 1928 ja geboren, ein schwarzer Deutscher, der nur wegen seiner Hautfarbe ins KZ kam als Jugendlicher, KZ Buchenwald, das überlebte und dann später auch sehr viel Zeit darauf verwendete, irgendwie eben gegen Rechtsextremismus und Rassismus aufzuklären und zu arbeiten. Und der Witz ist eben und die Begründung dafür ist, dass Gerd Schramm dort geboren wurde, am Nettelbeck-Ufer.
Nun sind Sie heute hier, weil es einen Antrag gab, der im Stadtrat beraten wurde in Erfurt. Über den haben wir übrigens auch schon berichtet, über diesen Antrag, über die gesamte Debatte in einem Beitrag schon im Sommer und wurde entschieden?
Nee, also der Antrag, wusste man so noch nicht, dass es den Antrag gibt, den gibt es jetzt. Das war so ein sogenannter Einwohnerantrag, gestellt durch die AfD. Der wurde aber in der heutigen Stadtratssitzung, die jetzt auch, glaube ich, vielleicht zu Ende ist, aber noch lief vorhin zumindest, wurde zugestanden, dass der zulässig sei. Das ist erstmal das Erste. Der Antrag sagt eben, Nettelbeck-Ufer beibehalten, kann man sich bei der AfD ja vorstellen. Gleichzeitig gab es vor einem Monat im Kulturausschuss einen Antrag von der CDU, die sagen wollte, Nettelbeck klang so ähnlich, Nettelbeck-Ufer beibehalten und eine andere Straße nach Gerd Schramm benennen. Ironischerweise war es damals so, dass dieses nicht verhandelt werden konnte, weil dieser Einwohnerantrag der AfD Priorität hatte.
Und wann kommt die Entscheidung?
Das ist jetzt noch unklar, aber jetzt ist eben praktisch dadurch, dass der Einwohnerantrag zulässig ist und das irgendwie weg ist, können darüber auch wieder andere Sachen geredet werden. Interessant ist schon, dass man, glaube ich, auch diese Schnelligkeit der CDU da im letzten Monat zu versuchen, das eben mit dem Antrag zu entscheiden, auch ein bisschen dadurch kommt, dass die AfD da quasi sich sehr draufgesetzt hat auf das Thema. Immer wenn die Initiative quasi Informationsveranstaltungen macht, sammeln die Unterschriften. Staaten. Und so ein bisschen unklar ist allerdings, ob das jetzt gelingt, wenn man dann sagt, man stimmt auf diesen CDU-Eintrag mit SPD, CDU, FDP und so weiter.
Ein Kompromissantrag eigentlich, ne?
Kompromiss. Mhm. Gleichzeitig ist da, würde ich sagen, die Gefahr nicht ausgeschlossen, dass, oder die AfD stimmt dann da vielleicht mit und dass die dann sowas verkaufen können als ihre Politik, also sich taktisch clever verhalten können. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei der Ministerpräsidentenwahl gesehen. Und es ist nicht ganz unpikant, dass lustigerweise Figuren aus diesem Desaster im Februar da auch im Stadtrat sitzen. Also der AfD-Fraktionschef ist der Höcke Intimus Stefan Möller, der auch im Landtag sitzt. Und der Chef der FDP-Fraktion ist der Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich. Und deswegen habe ich so ein bisschen...
doppeltes Mandat offenbar, ne?
Genau, genau. Mhm. Und deswegen habe ich den wiederum SPD-Bürgermeister Andreas Bausewein gestern gefragt, warum denn andere Parteien sich da nicht so stark engagieren.
Die einzige Lösung, die ich da jetzt sehe, ohne dass es irgendwie zum Showdown kommt, ist wirklich, sich beisammen zu setzen und nochmal alle Argumente auszutauschen in bestimmte wissenschaftliche Expertisen vielleicht nochmal einzubeziehen und vielleicht zum Schluss einen Kompromiss zu finden, mit denen an irgendeiner Stelle alle leben können.
Ja, ja, der Oberbürgermeister, der SPD-Oberbürgermeister von Erfurt, Andreas Bausewein. Was nehmen wir mit aus diesem Fall in Erfurt?
Na, einerseits ist ja typisch irgendwie, weil es gibt Anwohner, die dagegen sind, es gibt auch welche, die das nicht dagegen sind, die protestieren. Es gibt auch in der Debatte irgendwie, gibt es zum Beispiel in den Erfurter CDU beratenden Lokalhistoriker, der hat so eine Forderung aufgestellt, die dann wiederum als Expertenmeinung im Amtsblatt durch den Sprecher des SPD-OBs ausgegeben wird. Oder Behauptung, die sagt dann, wenn wir Nettelbeck-Ufer umbenennen, dann müssen wir alles umbenennen, also auch Thälmannstraße, Stauffenbergallee und so weiter. Und das ist irgendwie erstens ein mieser Trick, weil es irgendwie keiner fordert im Moment und es eigentlich auch das ist, was man den Initiativen vorwirft, dass man nämlich quasi alles bereinigen will und so weiter. Und zweitens gibt es...
Geschichte vergessen machen will.
Ja, aber das Absurde ist ja, das fordert gar keiner und die sagen, sie wollen es nicht vergessen machen, drohen dann damit, wir machen es einfach. Und zweitens entbehrt auch diese, wenn man mal rumguckt, wir hatten ja Deutschland erwähnt, in Deutschland, wie das so ist, also entbehrt diese Projektion einer quasi erdrutschartigen Straßennamen, Dominos jeder Grundlage. In Berlin zum Beispiel war es ja so, die erste Straße, die umbenannt wurde, war 2010, die zweite jetzt 2020 und dann sind gerade noch aktuell.
Die Mondstraße jetzt,
genau,
2020.
Und dann sind jetzt drei aktuell noch in der Schwebe im afrikanischen Viertel, wo seit über 30 Jahren drüber diskutiert wird. Also, das sind die Zeitspannen, über die wir da reden. Und vor allen Dingen ist es auch so, das sind alles koloniale Namen mit kolonialen Bezügen. Also kein Luther, kein Stauffenberg, nichts.
Mhm. Also, es ist ja alles auch in einem gewissen Kontext, auch in einem örtlichen Kontext, in einem politischen Kontext. Was macht jetzt diese Diskussion in Erfurt eigentlich so besonders, wenn wir es jetzt vergleichen würden mit Berlin oder anderen Orten?
Na, ich würde sagen, zweierlei. Zum einen ist dieser Vorschlag unglaublich originell und gut und wegweisend, auch erinnerungspolitisch, spottisch, state of the art, wenn man das so sagen kann, weil eben dieser Nettelbeck gar nicht vergessen werden kann, weil immer, wenn man fragen muss, warum die Straße so heißt nach Gerd Schramm, dann wird man sagen müssen, weil der da gewohnt hat, als es noch Nettelbeck-Ufer hieß und das praktisch die ganze Geschichte.
So bindet man die Geschichte ein.
Genau, es wird einfach nur die Perspektive getreten, nicht mehr aus der Tätersicht, sondern aus der Opfersicht. Das ist im Prinzip was wir bei NS-Erinnerung oder bei DDR-Erinnerung, ist das ganz normal für uns, dass wir keine Hitlerstraße haben, sondern eben Stauffenberg, Thälmann oder welche Widerstandskämpfer auch immer.
Wo die Nazizeit eben mit integriert ist in der Erinnerungsgeschichte.
Genau, aber eben über den Opfernamen. Und dann die zweite Sache, die eben interessant ist, ist, dass Erfurt natürlich als ostdeutsche Stadt eine Zeit hatte, die gar nicht so lange her ist, nämlich Anfang der 90er Jahre, als da auch Straßen umbenannt wurden. Man muss sagen, ich habe das extra noch im Stadtarchiv recherchiert, es wurde ziemlich maßvoll gemacht. Und interessant ist, dass man dann in den alten Ratsprotokollen von 1991 in so einem zum Beispiel auch diesen Satz findet, der da versucht zu begründen, warum man jetzt gewisse Straßen umbenennen muss.
Eine Überprüfung der Biografien der betreffenden Personen ergab, dass aus heutiger Sicht ihre Leistungen eine Straßennamensvergabe kaum rechtfertigen.
Und es ist nicht ganz ohne Ironie, wenn man heute diesen Satz hört, dann hat man sofort normalerweise das Gezeter am Hals, moralische Überhöhung, Belehrung und all solche Sachen.
Aber vielleicht sind die Erfurter ja auch, das könnte man ja vermuten, oder einige von denen, die vielleicht gegen eine Umbenennung sind, einfach ein bisschen müde von Straßenumbenennungen mit der Erfahrung von 1990?
Das glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das wird so argumentiert, das hat man damals gemacht und das macht man es nicht mehr. Das würde aber bedeuten, dass Geschichte praktisch eingefroren wird. Ich glaube, es geht darum eigentlich, dass es auch um andere Sachen geht, um fehlende Anerkennung und so weiter und auch das Gefühl, dass da gesprochen werden muss. Die Initiative hat auch, ich habe extra nochmal nachgefragt, bekundet, dass sie weiterhin im Gespräch mit den Anwohnern interessiert ist. Ich glaube, was interessant ist, dass im Prinzip über Erfurt diese Verbindung überhaupt, die ja in dem gesamtdeutschen Diskurs gar nicht stattfindet. Also Straßennamen heute, Umbenennungen, koloniale Fragen sind vollkommen losgekoppelt von den ganzen Umbenennungsgeschichten, die es in der Geschichte schon gab. Und gerade das Beispiel Erfurt könnte eigentlich zeigen, dass das eine Verbindung gibt, weil eben da eben die Sachen gerade mal 30 Jahre her sind. Und wenn man da genau hingibt, gibt es auch einen Präzedenzfall. Da gab es eine Straße der Einheit in Erfurt.
Wo man ja heutzutage denken könnte, das könnte die deutsche Einheit gewesen sein, aber es war natürlich die Einheit von KPD und SPD zur SED, also die Zwangsvereinigung, so rum muss man es ja eigentlich richtig formulieren, von KPD und SPD zur SED. Ne?
Genau, und das wussten damals in Erfurt sogar
die wenigsten. Ich habe mich als Kind im Osten schon immer gewundert, wie es zu einer Straße der Einheit kommen kann. Aber,
das ging vielen Leuten so, die wussten es damals auch nicht, dachten dann 1990, jetzt heißt das die Straße so wie das, was wir haben. Ja. Und dann gab es auch den SPD-Vorschlag, sie umzubenennen. Es ist dann die Alfred-Hess-Straße draus geworden. Das war ein jüdischer Fabrikant und Kunstsammler, der sehr bedeutend war und mit dem Argument eben auch, dass der in der Straße gewohnt hat. Das heißt, es gibt eigentlich den Präzedenzfall, wo man gucken kann. Man kann auch gucken, was man damals anders und jetzt gemacht hat. Aber es ist definitiv so, dass im Prinzip Erfurt eigentlich eine Möglichkeit wäre und das wäre auch ein spezifisch ostdeutscher Beitrag zu dieser quasi gesamten Debatte über koloniale Straßennamen, dass man eben einfach eine viel frischere Erinnerung daran hat, dass Straßenumbenennungen doch dazugehören.
Matthias Dell, also über diesen Fall in Erfurt, in dem man, glaube ich, einiges ablesen kann über ja, deutsche Geschichtsaufarbeitung und Straßenumbenennung. Vielen Dank. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen. Das tut Klaus Burkatzky.
Ich bin ihm in persönlichen Gesprächen begegnet und er hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht in seiner Warmherzigkeit, seiner Authentizität und seiner tiefen Religiosität. Das steht in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit, über einen amerikanischen Spitzenpolitiker. Er ist zudem eher Pragmatiker als Ideologe. Sein freundlicher, offener Charakter macht vieles leichter. Das sagt im Interview der Jesuit Gudehard Brüntrup, der in den USA an verschiedenen Universitäten gelehrt hat, über Präsident, na, welchen wohl? Biden ist groß geworden in einer katholischen Familie irischer Abstammung, erzählt er über den, nach John F. Kennedy, erst zweiten Katholiken in der amerikanischen Geschichte, der in das höchste Amt gewählt wurde. Man spürt im Umgang mit ihm, dass er authentisch fromm ist. Für ihn ist der Glaube kein äußerliches Beiwerk. Er lebt ihn tagtäglich, seit seiner Kindheit. Die sonntägliche Messfeier bedeutet ihm sehr viel. Er lässt sie nie aus. Kirchenpolitisch gehört er zu den liberalen Katholiken, die sich von der Botschaft sozialer Gerechtigkeit für den Glauben begeistern lassen. Manchmal helfen Gebete wirklich. Mein Weg durch den Wald führt immer an einer bestimmten Stelle vorbei. Ich nenne sie die Kiefernversammlung. Lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, wie wir in der Natur, gerade in Corona-Zeiten, besinnlich zu uns selber finden können. Ich stelle mich dort auf, in ihrer Mitte, beschreibt der Schriftsteller Lutz Seiler seine Kiefernversammlung im märkischen Wilhelmshorst. Und irgendwann beginnt das Rauschen. Die Versammlung spricht. Und dann, irgendwann, nicht ohne mich zuvor umgeschaut zu haben, gerade sind wieder sehr viele Pilzsammler im Wald unterwegs, beginne ich ein wenig mitzureden. Was die Pilzsammler da so denken würden, wollen wir jetzt nicht wissen. Viel wichtiger ist, vier Kieferngedichte sind auf diese Weise schon entstanden in diesen Tagen und so wächst ein Manuskript. Der große Johann Wolfgang hätte das sicherlich verstanden. Die persönliche Begegnung ist für mich das A und O. Ich bin ein typischer Vermittler, sagt ein anderer Mann der Kultur. Ich lebe nicht von Akten, sondern von und mit Menschen, erklärt Klaus-Dieter Lehmann im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Zum Vermitteln gehören Selbstbewusstsein, Eigenwilligkeit und Unabhängigkeit. Die habe ich nie aufgegeben, gerade gegenüber der Politik. Das ist mein Credo, erklärt Klaus-Dieter Lehmann, der nun nach 12 Jahren als Präsident des Goethe-Instituts ausscheidet. Und die Unabhängigkeit gegenüber der Politik ist gerade da wichtig, wo Herrscher an der Macht sind, die sich vor einem christlich-sozialen Joe Biden im Weißen Haus nur grausen können. Viele autokratische Gesellschaften, ob in der Türkei, in Russland, in China, sind ja nicht homogen, sondern es gibt eine große Diversität. So steht in der Türkei etwa die Hälfte der Bevölkerung nicht auf Seiten der Regierung und es besteht Interesse an demokratischen Ansätzen und freier Meinungsäußerung. räumt er mit manchen Klischees auf und erzählt von der ganz praktischen und bodennahen Arbeit der Goethe-Leute. Hier haben wir zum Beispiel in Polen und Ungarn, außerhalb der Metropolen, inzwischen Kulturorte in kleineren Städten mit lokalen Kulturakteuren begründet. Die Menschen können spüren, wir gehören zusammen, sie gehören zu Europa, sie sind nicht abgehängt.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. I wish I could center.